Deutschlandfunk, das war der Tag.
Herzlich willkommen zu unserem Journal vor Mitternacht. Ich bin Rainer Brandes. Brüssel ist jetzt Covid-19-Risikogebiet und damit also quasi die europäische Hauptstadt. Das hat das Auswärtige Amt am Abend beschlossen. Mehr dazu im Laufe dieser Sendung. Erst einmal blicken wir nach Russland. Da hat es heute viel Verwirrung gegeben über Oppositionspolitiker Alexei Nawalny, der ja seit gestern im Koma liegt. Heute Abend dann ein wenig Klarheit, er darf nach Berlin ausgeflogen werden. Ich frage dazu den Russland-Experten und Journalisten Boris Reitschuster. In Belarus sperrt sich Machthaber Lukaschenko weiter gegen internationale Vermittlungen im Konflikt mit der Opposition und ein harter Brexit wird wahrscheinlicher, weil die Verhandlungen zwischen der EU und London auf der Stelle treten. Ein Kritiker des Kremls, plötzlich bewusstlos, nachdem er einen Becher Tee getrunken hat. Das musste böse Erinnerungen wecken an andere mysteriöse Vergiftungen in den vergangenen Jahren. Gestern am frühen Morgen hat es Alexei Nawalny getroffen, Galionsfigur der russischen Opposition und Aktivist gegen Korruption, zusammengebrochen im Flugzeug. Heute gab es dann ständig widersprüchliche Meldungen darüber, ob Gift in seinem Körper gefunden wurde oder nicht, ob er zur Behandlung nach Berlin darf oder nicht. Seit dem Abend aber ist klar, er darf ausfliegen, wahrscheinlich morgen früh. Alles andere ist so unklar wie zuvor. Christina Nagel berichtet aus Moskau.
Die Entscheidung der Omsker Ärzte kam überraschend. Noch am späten Nachmittag hatte der Chefarzt versichert, Nawalny werde weiter in der Omsker Klinik behandelt. Sein instabiler Zustand lasse einen Transport nicht zu. Wenige Stunden später dann die Kehrtwende. Der Patient zeige eine positive Dynamik, erklärte der stellvertretende Chefarzt Anatoli Kalinitschenko. Er sei ausreichend stabil für die Reise. Der Kreml-Kritiker liegt noch immer im Koma und wird künstlich beatmet. Die Verwandten, seine Frau und sein Bruder übernehmen die Risiken. Wir haben uns deshalb entschieden, dass wir uns einem Transport in ein anderes Krankenhaus, das die Verwandten wählen, nicht widersetzen. Auch wenn eine Verlegung aus Sicht des Omsker Chefarztes Alexander Murachowski nicht notwendig sei. Er kann in diesem Krankenhaus mit der gebotenen Sorgfalt und Unterstützung behandelt werden. Aber um die Wünsche der Familie zu erfüllen, waren wir uns einig, dass wir dem Transport zustimmen. Angehörige und Freunde Nawalnys begrüßten die Entscheidung, allerdings nicht ohne anzumerken, dass man durch das lange Hin und Her der Ärzte einen ganzen Tag verloren habe. Schließlich stehe das Spezialflugzeug aus Deutschland seit dem Morgen in Omsk bereit. Nawalnys Frau Julia hatte den Ärzten vorgeworfen, auf Zeit zu spielen. Wir gehen davon aus, dass es in die Länge gezogen wird, damit sich der chemische Stoff auflöst und keine Spuren hinterlässt. Alexei ist in einem schlechten Zustand. Wir können dem Krankenhaus und den Ärzten hier nicht vertrauen und wollen ihn hier wegbringen, in ein unabhängiges Krankenhaus, wo wir den Ärzten vertrauen. Gemeint ist die Berliner Charité. Dorthin soll Nawalny so bald wie möglich gebracht werden. Es werde, teilten die Ärzte mit, aber einige Stunden dauern, bis es soweit sei. Was die Omsker Ärzte bewogen hat, dem Transport am Ende doch zuzustimmen, bleibt offen. Vielleicht hat der offene Brief von Nawalnys Frau an Präsident Putin etwas bewirkt, vielleicht der internationale Druck, vielleicht das Wissen, dass es keine Hinweise auf eine Vergiftung gibt. Vielleicht haben aber auch die deutschen Ärzte, die mit dem Flugzeug gekommen waren und die am Nachmittag zu dem 44-Jährigen vorgelassen wurden, eine Rolle gespielt. Man habe sie zu Konsultationen dazu gebeten, sagte der stellvertretende Chefarzt der Klinik. Sie haben ihn und seinen Zustand begutachtet und unsere Behandlungsmethoden angeschaut. Sie waren völlig zufrieden mit dem, was sie sahen. Sie stimmten unserer Diagnose zu. Die Omsker Ärzte hatten zuletzt eine Stoffwechselstörung diagnostiziert. Spuren von Gift seien nicht gefunden worden. Weder an der Haut noch im Blut oder im Urin. Auslöser für das Koma könnte ihrer Ansicht nach ein rapider Abfall des Blutzuckerspiegels gewesen sein. Nawalnys Ärztin Anastasia Vassiljeva warf ihren Kollegen vor, die Leute mit Allgemeinplätzen abzuspeisen. Mit einer echten Diagnose habe das alles nichts zu tun. Wassiljewa zeigte sich am späten Abend einfach nur erleichtert, dass Alexei Nawalny nun nach Deutschland geflogen wird. Dort werde er mit großer Wahrscheinlichkeit wieder ins Leben zurückgeholt und auf die Beine gebracht werden.
Christina Nagel berichtete aus Moskau, dass Deutschland bereit ist, Alexei Nawalny zur Behandlung in der Charité aufzunehmen, das hatte die Bundesregierung schon gestern sofort erklärt. Als sich dann die russischen Ärzte in Omsk so zierten, da wurden dann die politischen Äußerungen in Berlin zunehmend ungehalten, berichtet Stefan Detjen.
Unsicherheit über den Gesundheitszustand Alexei Nawalnys, eine zivilgesellschaftliche Hilfsaktion, Regierungsdiplomatie und beunruhigte Stimmen auf höchster politischer Ebene prägen den Tag. Immer wieder neue und widersprüchliche Nachrichten aus dem sibirischen Krankenhaus dringen nach Berlin. Nawalny sei transportfähig und könne nach Deutschland gebracht werden, hatte es zunächst in der Nacht geheißen. Im Morgengrauen, so berichten Unterstützer des Oppositionspolitikers, sei ein Flugzeug von Nürnberg nach Sibirien geflogen, um Nawalny zur Behandlung nach Berlin zu bringen, berichtet Jaka Bisili, Gründer und Vorsitzender der Stiftung Cinema for Peace. Die Organisation hatte schon vor 2 Jahren im Fall des Pussy Riot-Aktivisten Piotr Versilov eine ähnliche Hilfsmission organisiert.
Das Flugzeug landete heute Morgen um 8.10 Uhr in der Annahme, dass Nawalny abgeholt werden kann. Aber es kam dann etwas anders, als wir erwartet hatten.
Berichtet Bisili am Mittag in Berlin. Völlig überraschend aber hatte es nun in Russland geheißen, Nawalny sei für den Transport doch nicht stabil genug. Die Ärzte hätten jede Kooperation verweigert und selbst Nawalnys Ehefrau habe keine Auskünfte mehr erhalten, sagt Leonid Volkov, ein enger Mitarbeiter Nawalnys.
The doctors refused to cooperate anymore, refused to give any information even to Alexei's wife.
Am späten Nachmittag wendet sich das Blatt. Ein unabhängiges Ärzteteam, so wird berichtet, habe Zugang zu Nawalny erhalten. Gegen 6 Uhr kommt die Nachricht, Nawalny könne doch nach Deutschland ausgeflogen werden. Der Zustand des Patienten sei stabil, heißt es jetzt aus der Klinik in Omsk. Auch die Bundesregierung hatte über diplomatische Kanäle in Moskau auf eine Ausreise Nawalnys hingearbeitet. Doch auch Bundesaußenminister Heiko Maas wusste am Mittag noch nicht, wie es um den Gesundheitszustand des Putin-Kritikers bestellt war, als er sich bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava äußerte.
Dieses Angebot halten wir weiter aufrecht. Aber inwieweit es zutreffend ist, ob aus medizinischen Gründen die Transportfähigkeit gegeben ist oder nicht, das ist sehr, sehr schwer für uns zu beurteilen.
Bereits gestern hatte Angela Merkel bei ihrem Besuch in der südfranzösischen Sommerresidenz des französischen Staatspräsidenten gemeinsam mit Emmanuel Macron deutlich gemacht, dass der Fall Nawalny aus Europa kritisch verfolgt wird. Merkel sprach von Bestürzung. Regierungssprecher Steffen Seibert fügte heute hinzu:
Das bisherige Vorgehen gegen die von Herrn Nawalny geführte Nichtregierungsorganisation ist eben nur ein Beispiel für den sehr problematischen Umgang mit Andersdenkenden in der Russischen Föderation. Deswegen haben wir hier immer wieder auch über Herrn Nawalny, aber auch über andere gesprochen.
Mutmaßlich aus Russland gesteuerte Hackerangriffe und die angebliche Beteiligung russischer Geheimdienste an der Ermordung eines Georgiers in Berlin hatten zuletzt für Spannungen im deutsch-russischen Verhältnis gesorgt. Der Fall Nawalny scheint nun als neue Belastung hinzuzukommen.
Alexei Nawalny darf nach Deutschland ausgeflogen werden. Über die Reaktionen auf den Fall in Deutschland berichtete Stefan Detjen. Am Telefon ist jetzt einer, der aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, im Fokus des russischen Machtapparates zu stehen. Boris Reitschuster war bis 2015 Korrespondent für das Nachrichtenmagazin Fokus in Russland. 2011 musste er allerdings das Land verlassen, weil er nach eigenen Angaben Morddrohungen erhalten habe. Seitdem hat sich Boris Reitschuster einen Namen gemacht als Russland-Experte, unter anderem mit Büchern über das Machtsystem Putins. Er ist durchaus umstritten. Kritiker wenden zum Beispiel ein, dass Reitschuster in seinen Veröffentlichungen zum Teil Behauptungen aufstelle, für die er keine Beweise liefere. Unbestritten aber ist, dass er Russland und das dortige Regierungssystem exzellent kennt. Guten Abend, Herr Reitschuster.
Guten Abend.
Alexei Nawalny darf nun also nach Berlin ausfliegen, wahrscheinlich morgen früh, um dann in der Charité behandelt zu werden. Wie bewerten Sie das?
Ja, zunächst einmal zu Ihrem Hinweis in der Anmoderation. Keine Beweise. Wer denkt, in einem autoritären Regime könne man für alles Beweise bringen, der ist doch in meinen Augen sehr naiv. Ich freue mich jetzt aber auf jeden Fall sehr, dass Alexei Nawalny ausfliegen darf, so es denn tatsächlich so kommt. Und ich fand es sehr erschütternd, dass man versucht hat, das so lange zu verhindern. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich auch interessant, dass der Chefarzt der Klinik in Omsk, Mitglied der Regierungspartei einiges Russland ist und sogar örtlicher Abgeordneter. Das
stimmt, Herr Reitschuster, er ist tatsächlich Mitglied dieser Partei. Allerdings hat der Kreml ja immer gesagt, wir stehen einer Ausreise von Nawalny nicht im Wege. Das ist eine rein medizinische Entscheidung. Also könnte das nicht darauf hindeuten, dass der Kreml eben nicht hinter einem möglichen Giftanschlag steckt?
Wenn der Kreml das sagt, dann bedeutet das in etwa so viel, wie wenn das Zentralkomitee der SED früher gesagt hat, dass jeder aus der DDR ausreisen darf. Also das deutet zunächst mal auf überhaupt nichts hin. Das ist weder ein Beweis für eine Beteiligung des Kremls noch für das Gegenteil. Wenn wir uns aber anschauen, wie dort das Verhalten war, dass zum Beispiel die Frau nicht zu ihrem Mann, zu Nawalny, gelassen wurde, dass es dort nach glaubhaften Berichten sehr viele Geheimdienstler plötzlich gab, dass man die medizinischen Akten nicht zur Verfügung stellt, dann ist das merkwürdig. Und es ist vor allem deswegen merkwürdig, weil Gifte ja die Eigenschaft haben, dass sie sich nach einer gewissen Zeit verflüchtigen können. Und insofern ist es gerade bei dem Verdacht einer Vergiftung durchaus wichtig, ob jemand jetzt 12 Stunden früher oder später in eine unabhängige Behandlung geht, wo es zumindest keinen Verdacht gibt, dass die Ärzte nicht ganz unabhängig sein könnten.
Das heißt, vom Verdacht. Befürchten Sie jetzt, dass wenn jetzt erst morgen früh das Flugzeug dann starten kann, dann dauert es noch mal 6 Stunden, bis das Flugzeug dann in Berlin landet. Befürchten Sie also, dass es dann zu spät sein könnte, um noch mögliche Giftspuren entdecken zu können?
Das könnten Giftexperten bewerten, aber ich würde zumindest einmal sagen, diese Frage, die müsste man gründlich untersuchen. Und ganz logisch ist zunächst einmal, dass je nach, ganz unabhängig von der Art des Giftes, je länger eine mögliche Vergiftung zurückliegt, umso schwieriger es ist, die Spuren zu finden. Und was es da genau für Gifte gibt, das kann ich nicht beurteilen, aber man sollte das sehr, sehr kritisch überprüfen, in meinen Augen.
Wir im Westen waren ja sehr schnell dabei, eben weil wir die Erfahrungen von anderen Fällen aus der Vergangenheit haben, zu sagen, das war ja wahrscheinlich eine Vergiftung, ein Giftanschlag, aber bisher gibt es dafür ja gar keine Beweise. Die Ärzte in dem russischen Krankenhaus sprechen von einer Stoffwechselstörung. Sind wir da zu voreilig mit unseren Schlussfolgerungen?
Ich glaube, wir sind im Gegenteil zu naiv, denn wir haben es ja sehr, sehr oft erlebt in der Vergangenheit, dass Kritiker des Kremls vergiftet wurden. Bei Alexander Litwinenko in London war es so, dass ein unabhängiger britischer Richter und sogar eigentlich gegen den Wunsch der britischen Regierung feststellte, dass er vergiftet wurde und dass das vom Kreml ausging. Wir haben viele Fälle, wo Kreml-Gegner vergiftet wurden, beziehungsweise der Verdacht sehr, sehr nahe lag. Zum Beispiel der Fall Skripal, wo dann Putin eigentlich ziemlich unverblümt sogar sagte, Verräter, gegen die müsse man so vorgehen. Und wenn es so viele Verdachtsmomente gibt, wenn es so oft passiert ist, dann denke ich, ist es im Gegenteil sehr, sehr naiv, wenn wir dann sagen, um Gottes Willen, da gilt die Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung ist ein Begriff aus dem Strafrecht, die gilt nicht für Staatschefs, die unter Verdacht stehen.
Es hat ja auch andere Anschläge, Giftanschläge mit vergiftetem Tee gegeben in Russland. Kann man als Oppositioneller in Russland noch sicher Tee trinken?
Ich würde sagen, im Normalfall ist es so, dass Oppositionelle sich in Russland relativ frei bewegen können, solange sie nicht einen bestimmten Punkt überschreiten. Und Boris Nemtsov ist zum Beispiel umgebracht worden und andere Regimekritiker, die mussten ausreisen. Ich weiß es von Garry Kasparov, dass der sich nicht traute, in öffentlichen Orten zu essen, weil er Angst hatte, vergiftet zu werden. Aber da muss man ganz klar sagen, das betrifft eigentlich nur sehr exponierte Vertreter der Opposition. Wenn sie als Privatmann Putin äußern, dann brauchen sie eigentlich relativ wenig Angst zu haben. Das ist auch etwas, was in Deutschland oft vermischt wird.
Wenn man jetzt dieser These folgt, dass es auch hier wieder ein Giftanschlag gewesen sein könnte, gibt es ja trotzdem immer auch die Vermutung, vielleicht ist das gar nicht der Kreml, vielleicht ist es nicht Putin, der dahinter steckt, sondern es sind vielleicht Menschen aus den Sicherheitsbehörden, die autonom handeln, ohne Absicherung aus dem Kreml. Halten Sie das für möglich?
Aus den Sicherheitskräften halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Ich würde bei Russland nie sagen oder überhaupt, dass etwas möglich, unmöglich ist. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, weil es doch sehr stark auf Wladimir Putin zugeschnitten ist, das System. Was ich auf jeden Fall weiß, dass wir im Westen sehr naiv sind, weil viele sagen, ja, das schade doch Putin. Das ist eine sehr westliche und naive Herangehensweise. Denn das internationale Image von Putin ist so, dass man ihn entweder mag oder nicht mag, entweder dran glaubt, dass er das war oder sagt, das könne nie sein, da wird sich nichts ändern. Im Inland hingegen beruht seine Autorität, seine Herrschaft in vielem darauf, dass ihn seine Gegner fürchten und insofern nutzt das oder würde das Putin nützen. Also ein Motiv wäre zumindest vorhanden, lassen Sie es mich so formulieren.
Es könnten aber ja auch korrupte Geschäftsleute dahinter stecken, denn er ist ja dafür bekannt, dass er gegen korrupte Geschäftsleute immer wieder ermittelt hat.
Auch das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Was ich aber sehr beunruhigend finde, das ist, dass wir in Russland in der jetzigen Situation kein Vertrauen haben können, dass hier wirklich unabhängig und kritisch ermittelt wird. Und das finde ich sehr beunruhigend. Also ich habe den großen Verdacht, wie bei sehr vielen anderen ähnlichen Fällen, dass wir es nie erfahren werden. Und das ist sehr bedenklich.
Der im Koma liegende russische Oppositionelle Alexei Nawalny wird nach Deutschland ausgeflogen. Darüber habe ich live mit dem Publizisten und Russlandkenner Boris Reitschuster gesprochen. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und wir bleiben im Einflussbereich Russlands. Es geht um Belarus, wirtschaftlich eng verbunden mit Russland. Machthaber Alexander Lukaschenko gibt sich weiter unbeeindruckt von den Demonstrationen in seinem Land. Er lehnt eine Vermittlung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, der OSZE, ab. Anders Russlands Präsident Wladimir Putin, Florian Kellermann berichtet.
Für die belarussische Opposition geht es jetzt darum, die Proteste aufrechtzuerhalten. Gestern und heute gingen deutlich weniger Menschen gegen den Amtsinhaber Alexander Lukaschenko auf die Straße. Das Wochenende werde zeigen, ob die Bereitschaft, sich gegen die gefälschte Präsidentschaftswahl zu wehren, ungebrochen bleibt, sagen Beobachter. Lukaschenkos Widersacherin bei der Wahl, Svetlana Tichanowskaja, die nach Einschätzung von Experten die meisten Stimmen erhalten hatte, gab heute eine Pressekonferenz. Zur Frage, wie lange die Protestierenden durchhalten könnten, sagte sie: Das wird die Zeit zeigen. Aber wissen Sie, die belarussische Nation wird die aktuelle Staatsführung nie mehr akzeptieren können. Sie wird die Gewalt gegen unsere Bürger bei friedlichen Demonstrationen nicht vergessen und nicht vergeben können. Auf die Frage, ob sie Angst habe, antwortete sie auf Englisch. Ich denke, dass alle Bürgerinnen und Bürger jetzt Angst haben. Aber es ist unsere Mission, diese Angst zu überwinden und weiterzumachen. Wie die 13 Frauen, die heute mit Plakaten in der Hauptstadt Minsk auf der Straße standen. Auf den Plakaten war zu lesen: Wir haben uns nicht ergeben. Und du? Oppositionsmedien verbreiteten ein Foto von der Aktion. Das Regime schüchtert die Protestwilligen indes konsequent ein. 9 Arbeiter des Traktorenwerks in Minsk, die sich an Streikaktionen beteiligt hatten, wurden entlassen. Dies solle als Abschreckung für andere dienen, so die Opposition. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft damit begonnen, Angehörige des sogenannten Koordinierungsrats der Opposition vorzuladen. Sie ermittle wegen des Verdachts, dass ein Staatsstreich geplant werde, hieß es. Der Koordinierungsrat will einen Dialog mit den Machthabern führen, um neue, demokratische Präsidentschaftswahlen zu organisieren. Der Amtsinhaber Alexander Lukaschenko will davon nichts wissen. Beim Besuch eines Landwirtschaftsbetriebs stellte er die Proteste heute abermals als vom Ausland organisiert dar. Das alles wurde von den USA geplant und die Europäer spielen damit. Bei Warschau wurde dazu ein spezielles Zentrum eingerichtet. Wir beobachten das und wissen, womit es sich beschäftigt. Dann hat das Säbelrasseln begonnen. Panzer beginnen sich zu bewegen und Flugzeuge fliegen. Das ist kein Zufall. Dass er eine Militärintervention fürchte, hatte Lukaschenko schon früher erklärt. Deshalb versetzte er die belarussischen Streitkräfte im Westen des Landes in Gefechtsbereitschaft. Doch er werde dafür sorgen, dass die Proteste in einigen Tagen endgültig beendet seien, erklärte Lukaschenko. Streikenden Arbeitern drohte er damit, sie durch Immigranten aus der Ukraine zu ersetzen. Der Amtsinhaber räumte heute indes erstmals ein, dass er Hilfe aus Russland erhielt. Russische Journalisten und Techniker hätten die Arbeit beim staatlichen belarussischen Fernsehen übernommen, als dort die Angestellten in den Streik getreten waren, sagte Lukaschenko. Währenddessen bot die russische Staatsführung heute ihre Unterstützung an, um die politische Krise im Nachbarland beizulegen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow schloss nicht aus, dass Moskau als Vermittler auftreten könne. Als Bedingung nannte Peskow, dass die belarussische Führung dies wünsche.
Der belarussische Machthaber Lukaschenko wehrt sich weiter gegen internationale Vermittlungen, Florian Kellermann berichtete. 1427 neue Corona-Fälle meldet das Robert-Koch-Institut, Stand heute 0 Uhr. Die Zahlen blieben also stabil auf hohem Niveau, genauso wie die Zahl der Tests. Vor allem Reiserückkehrer machen da einen großen Anteil aus. Da ist es durchaus verständlich, dass Eltern verständnislos reagieren, wenn für Schulklassen angeblich keine Testkapazitäten mehr da sind und Kinder deshalb in 14-tägige Quarantäne müssen. Das ist ein Grund, warum jetzt die Diskussion um die kostenlosen Tests für Reisende wieder heftiger geführt wird. Angela Tesch.
Mit der Testpflicht für Reiserückkehrer ist die Zahl der Tests stark angestiegen. 875.000 waren es in der vergangenen Woche, meldet das Robert-Koch-Institut. In jedem sechsten Labor würden inzwischen die Reagenzien knapp. Für Vertreter der Laborbranche läuft einiges schief. Anlassloses Testen an Flughäfen von Menschen, die gar keine Symptome hätten, würden die Ressourcen für die Versorgung von Erkrankten in Kliniken und Pflegeheimen sowie bei der Aufdeckung von Infektionsketten gefährden. Dass diese Tests dann auch noch kostenlos sein sollen, findet die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, auf Dauer nicht hinnehmbar.
Also ich habe großes Verständnis, dass es jetzt erstmal so gemacht worden ist. Es musste schnell gehen, aber ich finde dezidiert, wir brauchen eine neue Strategie in den Herbst rein, wenn wieder Ferien sind.
Die Volksseele koche, und zwar zu Recht, sagt Dreyer im ZDF.
Wenn man Menschen im Fernsehen sieht, die am Flughafen sagen, ich weiß, Mallorca ist ein Risikogebiet, aber ich fahre trotzdem hin.
Sie plädiert dafür, Rückkehrer aus solchen Regionen verpflichtend in Quarantäne zu schicken und Tests einige Tage nach der Rückkehr selbst bezahlen zu lassen. Der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, CDU, hält ein Bezahlverfahren bei den derzeitigen Massentests aus Kapazitätsgründen für nicht möglich.
Also, dass wir es jetzt so machen, wie wir es machen, ist richtig. Wenn ich mir vorstellen würde, wir müssten jetzt noch bei den Testen auch das Geld einsammeln, dann würden wir völlig scheitern.
Wer Ferienreisen gebucht habe, bevor die Corona-Tests zur Pflicht wurden, sollte diese nicht bezahlen müssen. Allerdings, sagt Laumann im ZDF, sollten alle, die künftig Reisen in Risikogebiete planten, die Kosten für die Tests mit in der Reisekasse einplanen oder in Quarantäne gehen.
Es ist einfach nicht Aufgabe, finde ich, alles in der Solidargemeinschaft in dieser Frage landen zu lassen.
Das sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, anders. Die Testpflicht würde weniger widerwillig erfüllt bzw. nicht umgangen, wenn sie nichts kostete. Außerdem sollten Urlaubsreisen zum Beispiel zu Verwandten auf den Balkan oder in die Türkei nicht zu einer sozialen Frage werden.
Wenn Sie wissen, für Ihre 4-5-köpfige Familie kostet der Test dann 300-400 Euro, dann werden Sie alles tun, um nicht getestet zu werden. Es kann aber nicht in unserem Interesse sein.
Die Folgekosten, wenn unentdeckte Infizierte das Virus ins Land tragen, wären am Ende höher, warnt Spahn. Malu Dreyer will die Frage baldmöglichst mit der Kanzlerin klären.
Das sollte einer der wichtigen Aufträge sein, wenn wir jetzt wieder uns treffen, was ja überfällig ist, gemeinsam im Kreis der Ministerpräsidenten und der Kanzlerin und der Bundesregierung, dass man wirklich nochmal sorgfältig überlegt, wie geht man mit dieser Frage um. Auf Dauer kann es nicht sein, wenn Menschen bewusst in Risikogebiete fahren, um Urlaub zu machen, dass am Ende die Allgemeinheit diese Tests bezahlt.
Die Kosten für die Tests übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung, die dafür vom Bund bezuschusst wird. Wird ein Test durch den öffentlichen Gesundheitsdienst der Länder durchgeführt, dann tragen die Länder einen Teil der Kosten, zum Beispiel für die Ausstattung der Testzentren.
Neuer Streit um die Frage, ob Corona-Tests für Reisende kostenlos sein sollten. Angela Tesch berichtete aus Berlin. Antwerpen ist ja schon länger als Corona-Risikogebiet durch das Auswärtige Amt eingestuft. Die belgische Hauptstadt Brüssel aber war das noch nicht, obwohl auch dort schon seit Tagen die Ansteckungsraten deutlich über dem Grenzwert liegen. Das hat zu Diskussionen geführt, ob die Bundesregierung mit der europäischen Hauptstadt weniger streng umgeht. Seit heute Abend aber ist auch Brüssel Risikogebiet. Michael Schneider.
Gewarnt wird vor nicht notwendigen und touristischen Reisen in die belgische Region Brüssel-Hauptstadt. Das haben das Auswärtige Amt sowie das Robert-Koch-Institut am Abend über ihre Webseiten bekannt gegeben. Damit steht neben der Provinz Antwerpen eine zweite belgische Provinz auf der Risikoliste. Die Infektionszahlen waren in Brüssel in den vergangenen Tagen stark gestiegen. Zuletzt wurden dort 582 Neuinfektionen an einem Tag gemeldet. Im Wochenmittel liegt die Region bereits seit einiger Zeit über der kritischen Grenze von 50 Fällen pro 100.000 Einwohner. Die Reisewarnung bedeutet, dass bereits gebuchte Pauschalreisen nach Brüssel storniert werden können. Wer trotzdem reist, muss sich bei Rückkehr nach Deutschland einem Test unterziehen oder in Quarantäne gehen. Ausnahmen, etwa für Berufspendler, liegen im Zuständigkeitsbereich der Bundesländer. Das betrifft auch viele Mitarbeiter der europäischen Institutionen in Brüssel. Hierzu gibt es bislang keine näheren Angaben. Die Region ist die einzige in Europa, die in der letzten Aktualisierung der Risikogebiete neu dazugekommen ist. Daneben besteht nun auch eine Reisewarnung für das französische Überseegebiet Guyana. Belgien kämpft seit Mitte Juli gegen eine ausgeprägte zweite Welle der Pandemie.
Der Chef der US-amerikanischen Post lenkt ein und bestätigt, alle Briefwahlunterlagen sollen pünktlich transportiert werden. Arthur Landwehr.
Alle Stimmzettel zur Präsidentschaftswahl werden sicher und pünktlich transportiert werden. Diese Zusicherung machte der Chef der amerikanischen Post, Louis DeJoy. Zur Not werde man andere Post liegen lassen, aber letztlich bedeutet Briefwahl weniger Aufwand als Weihnachten oder Muttertag für die Post. Er musste sich vor dem zuständigen Senatsausschuss teilweise sehr kritischen Fragen der Senatoren stellen und nahm dort Warnungen zurück, bei der Wahl im November könnten Stimmen verloren gehen, weil die Post nicht rechtzeitig ankommt. DeJoy gehört zu den größten Wahlkampfspendern Donald Trumps und er war von dem ins Amt gebracht worden. Spekulationen, er würde nun im Auftrag des Präsidenten die Post künstlich langsam machen, um hohe Wahlbeteiligung per Post zu verhindern, wies DeJoy entschieden zurück. Die Post brauche dringend eine Reform, sie sei unterfinanziert, die Organisation schlecht und zu teuer. Das von ihm verordnete Sparprogramm soll nun bis nach der Wahl verschoben werden. Das war bereits angekündigt worden. Am Wochenende will nun das Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschieden, das Kürzungen verbietet.
Steve Bannon, der ehemalige Berater von US-Präsident Donald Trump, steht ja unter Betrugsvorwurf. Jetzt hat er auf nicht schuldig plädiert. Antje Passenheim.
Als Bannon aus dem Gerichtsgebäude kam, rief er in die Kameras: Dieses ganze Fiasko soll Leute stoppen, die die Mauer bauen wollen. Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft Bannon vor, dass er Geld aus einer Online-Spendenaktion für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko unterschlagen hat. In der Crowdfunding-Kampagne unter dem Namen »Wir bauen die Mauer« seien mehr als 25 Millionen Dollar zusammengekommen. Bannon soll laut Anklageschrift zusammen mit drei Komplizen Geld davon abgezwackt haben. Unter anderem habe er davon Hotels, Reisekosten und Kreditkartenschulden bezahlt. Der 66-Jährige war auf seiner Luxusjacht festgenommen worden. Bannon gehört zu den einflussreichen Stimmen im ultrakonservativen Lager der US-Politik. Er war eine Zeit lang Chefstratege und Wahlkampfchef von Präsident Trump. Der bezeichnete den Vorfall als wörtlich sehr traurig. Er habe von dem Ganzen nichts gewusst.
Nach dem Militärputsch im westafrikanischen Mali haben nun Vertreter der Vereinten Nationen Zugang zum gestürzten Präsidenten Keita erhalten. Dunja Sadaki.
Demnach soll ein Team der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA in der Nacht Keita und andere festgesetzte Regierungsvertreter besucht haben. Soldaten hatten nach dem Militärputsch am Dienstag unter anderem Keita und Premierminister Cissé festgenommen. Den Angaben zufolge gehe es dem Präsidenten und seinem Premierminister gut. Die Haftbedingungen in dem Militärstützpunkt in Kati in der Nähe der Hauptstadt Bamako seien akzeptabel. Nach einer Sondersitzung am Donnerstag will die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS nun morgen mit einer Delegation nach Mali reisen, um nach einer Lösung zu suchen. Sie fordern, Malis Präsident wieder ins Amt zu heben. In den vergangenen Monaten hatte die ECOWAS erfolglos versucht, zwischen dem Präsidenten und einer Protestbewegung zu vermitteln, die seit Monaten den Rücktritt Keitas gefordert hatte. Während in Mali viele Menschen den Eingriff des Militärs begrüßten, wird der Putsch international scharf verurteilt. Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben heute verkündet, an ihrem Einsatz gegen den Terrorismus in dem westafrikanischen Land festzuhalten. Sie fordern die neuen Machthaber auf, schnellstmöglich umzusetzen, was sie zugesagt hätten, nämlich die Rückkehr zur verfassungsmäßigen Ordnung. Die Putschisten hatten Neuwahlen angekündigt. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte, das Engagement in der Region sei weiter notwendig. Der Terrorismus sei nach wie vor eine internationale Bedrohung. Die Bundeswehr beteiligt sich vor Ort mit ca. 900 Soldatinnen und Soldaten an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA und bildet im Rahmen eines EU-Einsatzes malische Sicherheitskräfte aus.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte heute Großes zu verkünden. Das angeblich größte je gefundene Erdgasfeld im Schwarzen Meer. Christian Buttgereit.
Erdogan sprach von einer neuen Ära für die Türkei. Es seien Gasvorkommen von 320 Milliarden Kubikmeter entdeckt worden. Mit der Ausbeutung des Gasfeldes könne die Abhängigkeit der Türkei von anderen Nationen erheblich verringert werden, so der Staatspräsident. Ziel sei es, die Türkei im Jahr 2023 mit Gas aus dem Vorkommen zu versorgen. Energieminister Dönmez sagte, mit den Vorbereitungen solle baldmöglichst begonnen werden. Nach Meinung von Experten dürfte es erst in 7 bis 10 Jahren möglich sein, das Gas zu fördern. Der Gasfund im Schwarzen Meer erfolgt in einem Gebiet, das eindeutig der Türkei zugerechnet wird. Im Mittelmeer hingegen streitet sich die Türkei mit Griechenland und Zypern um die dort vermuteten Gasvorkommen. Erdogan betonte, mit der Gasförderung im Schwarzen Meer werde das Handelsbilanzdefizit der Türkei deutlich sinken. Der Kurs der türkischen Währung hatte schon vor der offiziellen Bekanntgabe des Gasfundes angezogen, gab dann aber wieder nach. Aus Regierungskreisen waren zuvor Spekulationen über noch größere Gasvorkommen laut geworden. Die türkische Lira war in den vergangenen Wochen auf ein historisches Tief gesunken.
Der sogenannte Missbrauchskomplex Bergisch-Gladbach nimmt immer größere Ausmaße an. Jochen Hilgers.
Die fast explosionsartige Steigerung der Zahl von Tatverdächtigen überrascht nur auf den ersten Blick. Justizminister Peter Biesenbach sieht sie als Spitze des Eisbergs. Vor wenigen Wochen hatte er von 30.000 Hinweisen auf mögliche Täter im Netz gesprochen. Heute sagte er, auch diese Zahl habe sich erhöht. In Köln arbeiten vor allem junge Staatsanwälte in der bundesweit einmaligen Taskforce. Dort werden die Ermittlungen gebündelt und nicht einzeln gegen die jeweiligen Verdächtigen geführt. Die Beamten seien hoch motiviert, sagte Biesenbach. Als dort das Personal aufgestockt worden sei, habe es weit mehr Bewerber als Stellen gegeben. Die niedersächsische Justizministerin Barbara Havlitzer plant nach ihrem Besuch in Köln, in Niedersachsen bei verschiedenen Staatsanwaltschaften ähnliche Abteilungen wie die Kölner Taskforce zu gründen. Sie sagte, sie sei beeindruckt über die Ermittlungserfolge bei der Kölner Staatsanwaltschaft. Der Leiter der Kölner Taskforce, Markus Hartmann, wollte keine Prognose abgeben, wie sich die Zahl der Tatverdächtigen entwickeln könnte. Aber auch er rechnet mit einer starken Zunahme.
Und jetzt blickt Volker Hirt zurück auf den Tag und die Woche an der Frankfurter Börse.
Europa ist während der Corona-Krise enger zusammengerückt. Alle zusammen müssen die Katastrophe schultern. Und da wird dann bei der Stimmung von Einkaufsmanagern auch mal zum Nachbarn geschielt. In Deutschland sieht's ganz gut aus, in Frankreich mies. Da kann man hochrechnen, wie es erst in Italien und Spanien aussieht. Man sieht sich jetzt mehr als kontinentale, denn als nationale Volkswirtschaften. Und da liegt Europa nun mal ziemlich am Boden. Das zieht die europäischen Märkte nach unten. Nur einige positive Signale aus den USA verhindern einen markanteren Absturz. Auch jenseits des Atlantiks wurden Einkaufsmanager befragt. Und die schauen rosiger als gedacht in die konjunkturelle Zukunft. Die Nasdaq ist so oder so nicht zu halten. Technologiewerte boomen. Die Nasdaq verzeichnet ein Rekordhoch. Der Dow Jones wird die Woche mit einem leichten Minus beenden, genauso wie der DAX, der mit einem Abschlag von ca. 1% aus der Woche geht. Da die Welt auf einen seriösen Impfstoff wartet, ist es geradezu logisch, dass kleine Unternehmen wie BioNTech aus Mainz, das mit dem US-Riesen Pfizer kooperiert, steil geht. Die Aktie gewinnt 8%. Verantwortlich dafür war die eher lapidare Meldung, dass es vorangehe mit der Forschung. Tagessieger im DAX war Covestro mit 2%. Der Autobauer Daimler als größter Verlierer büßt 2% ein. Die Euro-Rally ist erstmal vorbei. Der Euro kostet 0,7% weniger, 1,177 $. Gold, stets in Dollar notiert, gewinnt daher in unserer Währung. Die Feinunze kostet knapp 1.650 Euro.
Seit 9 Jahren herrscht in Libyen Bürgerkrieg. Es gibt eine international anerkannte Regierung in Tripolis und eine Gegenmacht unter dem abtrünnigen General Khalifa Haftar. Nun hat die anerkannte Regierung einen Waffenstillstand angekündigt. Jürgen Striak.
In einer Erklärung des Ministerpräsidenten der international anerkannten Einheitsregierung heißt es, alle Streitkräfte seien angewiesen worden, das Feuer und alle Kampfeinsätze in allen libyschen Gebieten sofort einzustellen. Außerdem rief Fayez Sarraj dazu auf, im Gebiet der strategisch wichtigen Städte Sirte und Jufra eine demilitarisierte Zone einzurichten. Im März sollten dann, dem Statement zufolge, Parlaments- und Präsidentenwahlen im gesamten Land stattfinden. Der Ministerpräsident appellierte zudem an die Truppen des abtrünnigen Generals Khalifa Haftar, die Blockade der Ölanlagen aufzuheben. Künftige Öleinnahmen sollten auf einem Sonderkonto landen, das erst nach einer politischen Einigung freigegeben werden soll. In Libyen bekämpfen sich die Truppen der Einheitsregierung aus dem Westen des Landes und die Milizen und Kampfverbände von Khalifa Haftar, der den Osten Libyens beherrscht. Agila Saleh, der Vorsitzende des mit Haftar verbündeten Parlaments, rief in einem Statement ebenfalls zu einem Waffenstillstand auf. In den Erklärungen der beiden rivalisierenden Seiten heißt es übereinstimmend, dass das militärische Eingreifen ausländischer Mächte beendet werden sollte. Die Einheitsregierung wird von der Türkei und von Katar unterstützt, unter anderem mit Drohnen und mit Söldnern aus dem Norden Syriens. General Haftar wiederum erhält Hilfe vor allem aus Russland, Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. In Libyen sind russische Kampfjets stationiert, außerdem kämpfen russische Söldner an der Seite von Haftar. In den vergangenen 2 Monaten kam es allerdings kaum noch zu Kämpfen in Libyen. Mit türkischer Hilfe war es den Truppen der Einheitsregierung zuvor gelungen, eine Großoffensive von Khalifa Haftar auf die Hauptstadt zu vereiteln und Haftars Kämpfer Richtung Osten zurückzudrängen. Daraufhin drohte Ägypten mit einer Militärintervention für den Fall, dass Haftar auch aus den Städten Sirte und Jufra vertrieben wird. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi begrüßte am Nachmittag die Waffenstillstandsankündigung. Sie sei ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer politischen Lösung. Erst am Montag hatte der deutsche Außenminister Heiko Maas bei einem Überraschungsbesuch in Tripolis erneut für eine Waffenruhe geworben. Außerdem forderte er ein Ende der ausländischen Militärhilfe für die Konfliktparteien.
Aus Kairo berichtete Jürgen Striak. Vor dem Berliner Landgericht ist heute ein himmelblauer LKW aufgefahren, mit wehender Deutschlandfahne am Führerhaus und riesigem Konterfei von Andreas Kalbitz. Dazu der Spruch: Kalbitz bleibt. Diese Form der Unterstützung für den ehemaligen Brandenburger AfD-Fraktionschef hat ihm nichts genützt, jedenfalls vorerst. Das Gericht hat einen Eilantrag gegen seinen Parteiausschluss abgewiesen. Nadine Lindner berichtet.
Es ist genau 12 Uhr mittags, also High Noon, als das Landgericht Berlin erneut über die parteipolitische Zukunft von Andreas Kalbitz entscheidet. Nach wenigen Minuten steht fest, Andreas Kalbitz bleibt draußen. Gerichtssprecher Thomas Heimann formuliert es nüchtern.
Damit war der erneute Eilantrag von Herrn Kalbitz gegen die AfD auf Erlass einer einstweiligen Verfügung in erster Instanz erfolglos.
Die Begründung für die Ablehnung von Kalbitz' Eilantrag lautet wie folgt. Das Landgericht Berlin geht nicht davon aus, dass der AfD-Bundesvorstand mit der Annullierung der Mitgliedschaft einen groben juristischen Fehler begangen hat. Der Bundesvorstandsbeschluss am 15. Mai war der Auslöser für ein zähes Ringen um die Mitgliedschaft. Im Zentrum steht der Vorwurf, Kalbitz habe bei Parteiantritt 2013 seine mutmaßliche Mitgliedschaft bei der Heimattreuen Deutschen Jugend und den Republikanern verschwiegen. Es folgte ein juristisches Ringen. Ende Juni hatte Kalbitz vor dem Landgericht Berlin Recht bekommen und durfte in die Partei zurückkehren. Ende Juli sprach sich das Bundesschiedsgericht allerdings gegen die Mitgliedschaft aus in einem ausführlichen Urteil mit über 40 Seiten. Dagegen wollte sich Kalbitz nun zur Wehr setzen und scheiterte. Zur weiteren juristischen Auseinandersetzung sagte Gerichtssprecher Heimann:
Dieses Urteil vom heutigen Tage ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Es kann dagegen das Rechtsmittel der Berufung zum Kammergericht binnen eines Monats nach Zustellung der schriftlichen Urteilsgründe eingereicht werden.
Kalbitz kündigte am Nachmittag an, in Berufung gegen die Eilentscheidung zu gehen. Erste politische Einschätzungen gab es direkt vor dem Gerichtssaal. Alexander Wolf, Beisitzer im Bundesvorstand und Fraktionsvorsitzender in Hamburg, hatte an der Verhandlung teilgenommen. Seine Kernaussage:
Die Entscheidung ist gefallen. Andreas Kalbitz ist draußen. Wir sind erleichtert. Wir hatten diese Entscheidung erwartet, sind erleichtert und begrüßen sie. Damit ist das Kapitel Andreas Kalbitz politisch geschlossen.
In seinem Statement nimmt Wolf, der als Unterstützer Meutens gilt, auch Alexander Gauland ins Visier. Gauland hatte nach der Entscheidung des Bundesschiedsgerichts Ende Juli scharfe Kritik am Parteigericht geübt und ihm politische Interessen vorgeworfen. Das hatten ihm viele in der Partei übel genommen.
Damit sind auch die Kritiker am Bundesschiedsgericht in ihre Schranken gewiesen und um nicht zu sagen Lügen gestraft worden.
Am heutigen Prozesstag gab es einen bizarren Kurzauftritt von Gauland. Wenige Minuten vor Verhandlungsbeginn erschien er im Landgericht, offenbar mit dem Wunsch, freiwillig für Kalbitz auszusagen. Nur wenig später verließ Gauland das Gerichtsgebäude wortlos wieder. Eine Aussage fand in der kurzen mündlichen Verhandlung nicht statt. Die AfD-Parteichefs Jörg Meuthen und Tino Chrupalla verschickten jeweils eigene Statements. Meuthen, der Kalbitz Ende in der Partei vorangetrieben hatte, schrieb von einem Schlussstrich. Man könne mit neuer Geschlossenheit in das Wahljahr 2021 gehen. Chrupalla, der Kalbitz lange gestützt hatte, schrieb knapp, dass man nun den Blick nach vorne richten müsse. Kalbitz selbst erschien nicht vor Gericht. Der ehemalige Anführer des völkischen Flügels, der laut Verfassungsschutz ein Rechtsextremist ist, hatte seinen Fraktionskollegen Dennis Holoch nach einem Bockschlag mit Milzriss ins Krankenhaus geschickt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung. Weder von Björn Höcke noch von anderen Flügelsympathisanten gab es Rückendeckung. Der politische Einfluss von Kalbitz ist in den vergangenen Tagen rapide geschrumpft. Wie es für ihn außerhalb der Partei weitergeht, ist offen.
Aus Berlin berichtete Nadine Lindner. Bei den Verhandlungen zwischen der EU und ihrem ehemaligen Mitglied Großbritannien gibt es immer noch keine Einigung in Handelsfragen. Peter Kapern berichtet aus Brüssel.
Nichts geht, nichts bewegt sich. Jedenfalls nicht in die richtige Richtung, wie EU-Chefunterhändler Michel Barnier am Ende der 7. Verhandlungsrunde bilanzierte.
Too often this week it felt as if we were going backwards. More than forwards.
Diese Woche, so Barnier, habe es sich zu oft so angefühlt, als würde man sich rückwärts statt vorwärts bewegen. Immerhin, zumindest in dieser Beurteilung der Verhandlungen, stimmen London und Brüssel überein. Die Verantwortung für Stillstand oder gar Rückschritt sehen sie allerdings jeweils bei der anderen Seite. David Frost, Verhandlungsführer der britischen Seite, ließ wissen, die EU weigere sich, in substanzielle Verhandlungen über Vertragstexte einzusteigen, solange das Vereinigte Königreich nicht den Kernforderungen Brüssels zugestimmt habe. Michel Barnier hingegen wirft exakt dasselbe der britischen Verhandlungsdelegation vor. Der britische Premierminister Boris Johnson hat uns im Juni versprochen, dass er die Verhandlungen über den Sommer beschleunigen wolle. Tatsächlich aber haben die britischen Unterhändler auch in dieser Verhandlungswoche wieder keinerlei Bereitschaft gezeigt, in den Bereichen Fortschritte zu erzielen, die für die EU fundamental sind. So wie die letzten Verhandlungsrunden endete also auch die jüngste wieder mit gegenseitigen Schuldzuweisungen. Besonders an zwei Punkten stehen sich die Unterhändler bislang unversöhnlich gegenüber. Die EU verlangt ein Fischereiabkommen, das den Fischern vom Kontinent langfristig den Zugang zu den britischen Fischgründen sichert. London hingegen ist allenfalls bereit, von Jahr zu Jahr neu zu entscheiden, ob und wie viel Trawler aus Frankreich, Holland oder Deutschland vor der britischen Küste fischen dürfen. Zweiter Streitpunkt ist das sogenannte Level Playing Field, eine Vereinbarung, die sicherstellt, dass britische Unternehmen im Wettbewerb mit der EU-Konkurrenz keine unfairen Vorteile erhalten, etwa durch abgesenkte Sozial- oder Umweltstandards oder durch exzessive Subventionen. London pocht aber auf seine uneingeschränkte Souveränität und weigert sich, irgendwelche Vorschriften zu befolgen, die auf dem Kontinent mitformuliert wurden. Geradezu exemplarisch für diesen Konflikt stehen die unterschiedlichen Ansichten über das Speditionsgewerbe. Britische Spediteure sollen von der Insel aus Waren in die EU transportieren dürfen, so die Forderung Londons. Aber nicht nur das. Die Briten verlangen eine umfassende Kabotageregelung. Lkw von der Insel sollen bis zu 3-mal in der EU anhalten dürfen, um Waren aus- oder einzuladen. Gleichzeitig aber weigert sich London, dabei die für EU-Spediteure geltenden Sozial- und Sicherheitsstandards einzuhalten. Michel Barnier.
Notamment sur le temps de travail, sur l'installation de tachygraphes modernes dans les camions pour contrôler les temps de conduite et de repos.
Insbesondere die Regelungen über die Arbeitszeiten für Lkw-Fahrer und den Einbau moderner Fahrtenschreiber zur Kontrolle der Lenk- und Pausenzeiten lehne Großbritannien ab, so Barnier. Am 7. September beginnt die nächste Verhandlungsrunde. Bis Ende Oktober muss ein Abkommen ausgehandelt sein, damit es von den Mitgliedstaaten bis Jahresende ratifiziert werden kann. Denn dann läuft die Übergangsfrist aus, in der das Vereinigte Königreich noch an die EU-Regeln gebunden ist. Noch sei eine Einigung möglich, betonen beide Seiten. Aber wie stets fügte Barnier auch heute wieder jenen Satz hinzu, mit dem er sicherlich in die europäischen Geschichtsbücher eingehen wird.
The clock is ticking. The clock is ticking.
Aus Brüssel war das Peter Kapern. Und jetzt wollen wir noch wissen, was die Zeitungen morgen kommentieren. Ingrid Tramm hat die Auswahl zusammengestellt und Ralf Spengler präsentiert sie.
Im Mittelpunkt der Kommentare steht der Parteitag der Demokraten in den USA. Außerdem geht es um den Fall des schwer erkrankten russischen Oppositionspolitikers Nawalny und um das deutsch-russische Verhältnis. In der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung heißt es dazu: Das Angebot, Nawalny nach Deutschland auszufliegen, ist hilfreich, weil es ihn einer medizinischen Behandlung zuführen wird, die dem Einfluss des Kreml entzogen ist. Politisch ist das Angebot aber natürlich ein Misstrauensbeweis, weil es sagt, wir trauen euch nicht. Es passt freilich zur Perfidie derer in Moskau und Omsk, die zunächst behaupteten, der Oppositionelle sei erstens nicht transportfähig und zweitens auch gar nicht vergiftet worden. Wer wollte, solange er keinen Zugang zum Betroffenen hat, das Gegenteil beweisen? Die Neue Osnabrücker Zeitung notiert: Noch kann sich für Nawalnys Kollaps auch eine gesundheitliche Erklärung finden. Zurückhaltung erscheint deshalb geboten. Bisher scheint Berlin so zu verfahren. Nach Ansicht des Straubinger Tagblatts hat Putin kein Interesse an einem Modus wie Wendy mit den Europäern. Sonst würde er nicht die Ächtung und Empörung riskieren, die auch international auf Vergiftungen folgen. Er hat Berlins Langmut genüsslich ausgekostet. Die Politik des Trotz alledem ist gescheitert. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung geht hart mit Putin ins Gericht. Es ist gleichgültig, ob die Aufträge für diese Taten aus dem Kreml kommen. Putin trägt die Verantwortung für diese Straflosigkeit. Wer in Deutschland immer noch davon faselt, man müsse wieder Vertrauen zur russischen Führung aufbauen, hat jetzt eine weitere Möglichkeit, die Realität dieses Regimes wahrzunehmen. Nun in die USA. Zum Nominierungsparteitag der Demokraten schreibt der Mannheimer Morgen: Nach seinem überzeugenden Finale braucht sich Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, nicht um Geschlossenheit und Energie in den eigenen Reihen zu sorgen. Auch letzte Zweifel, ob er der Richtige ist, sind verflogen. Der neue Tag aus Weiden lobt den Auftritt von Joe Biden. Oha, er kann es also doch. Joe Biden hat beim Parteitag der Demokraten überrascht. Von wegen Sleepy Joe, wie Donald Trump seinen Konkurrenten im Wahlkampf um das Präsidentenamt in den USA verhöhnt hat. Biden hat einen klaren Kompass aufgezeigt, eine Rede gehalten, die Hoffnung macht, die eine Perspektive beinhaltet, wie das gespaltene Land wieder zusammengeführt werden kann. Skeptisch ist der nordbayerische Kurier aus Bayreuth. Was zu kurz kam, war die Präsentation eines Plans, was ein Präsident Biden konkret ändern würde. Welchen Ausweg weist er aus dem Corona-Dilemma? Wie gedenkt er, das teure, ineffiziente Gesundheitssystem der USA zu reformieren? Wie sieht das nötige Konjunkturprogramm aus? Antworten hat diese Konferenz kaum gegeben.
Die Presseschau, zusammengestellt von Ingrid Tramm. Und das war der Tag im Deutschlandfunk. Nach den Nachrichten gibt es Blue Crime, die Serie über wahre Verbrechen. Heute geht es um das rätselhafte